In einer fiktiven Geschichte wird erzählt, wie das so war, als Jesus von der Erde zurück in den Himmel kam. Und er begegnet dem Erzengel Gabriel. Und dieser Engel fragt ihn, und hast du deinen Auftrag auf der Erde erfüllt? Hast du die Welt gerettet? Jesu Antwort, ja und nein. Ich habe ungefähr 30 Jahre lang als Vorbild gelebt. In einer kleinen Ecke des römischen Weltreichs habe ich gepredigt vor ein paar tausend von Juden. Ich bin für die Sünden der Welt am Kreuz gestorben. Ich habe versprochen, dass die, die an mich glauben, das ewige Leben erhalten. Und ich bin nicht nur gestorben, ich bin auch auferstanden. Und ich habe so ungefähr 120 verängstigten Anhängern meinen Geist gegeben, die Welt zu retten. Denen habe ich die restliche Arbeit überlassen. Willst du damit sagen, fragte Gabriel verwundert und entsetzt, dass dein ganzer Plan zur Rettung der Welt von diesen 120 verängstigten und diesem bunt zusammengewürfelten Haufen ehemaliger Fischer, Prostituierter und Zöllner abhängt? Genau, sagte Jesus. Da fragte Gabriel besorgt, und was ist das? Wenn sie es nicht schaffen, gibt es einen Plan B? Nein, es gibt nur Plan A. Es gibt keinen Plan B. Gottes Sehnsucht, sein Wunsch, sein Wille ist, dass es alle Menschen hören und erfahren. Gottes Wunsch und Wille ist es, dass alle Menschen gerettet werden, Jesus kennenlernen. Nicht nur du und ich, sondern eben auch unsere Nachbarn. Und ich frage jetzt nicht nach, ob du die Namen deiner Nachbarn, deiner direkten, unmittelbaren Nachbarn kennst. Und ich kann mir vorstellen, dass das hier so, ich sage jetzt Innenstadt, gar nicht so einfach ist, die Nachbarn zu kennen. Aber wir haben uns in Pfuhl mit diesem Thema beschäftigt, Leben für meine Freunde. Und darum soll es heute Morgen gehen. Es gibt keinen Plan B, sondern Gott möchte dich und mich dabei beteiligen, dass Menschen vom Heiland, vom Retter, von Jesus erfahren. Und jetzt bitte nicht vorschnell, ich kann das nicht. Ich kann es auch nicht. Aber lass dich mit hineinnehmen in eine dieser Geschichten, die uns in der Bibel beschrieben und erzählt werden. Und lasst uns miteinander das eine oder andere entdecken, dass wir sehr wohl können. Und ich beginne mit der Frage nach dem eigenen Antrieb, der Frage nach meiner Überzeugung. Aus tiefer Überzeugung heraus. Es wagen und keine Mühen scheuen. Ich lese einen Text, den ihr wahrscheinlich kennt, aus Markus Kapitel 2. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Er sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war. nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung durch sie, die den Gelähmten aus seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen, fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen, sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie erlebt. Leben für meine Freunde. Mein erster Punkt: Lass dir Gottes Sicht schenken. Was für eine Geschichte, oder? Ganz schön verwegen, vielleicht sogar verrückt. Jemandem aufs Dach steigen und dann noch Einbruch, Durchbruch. Das war alles am Anfang des öffentlichen Wirkens Jesu. Kapitel 2, Markus-Evangelium. Jesus in Kapernaum und es kommt zu einem Menschenauflauf. Es werden immer mehr und immer mehr, das Haus wird voll, der Hof vor dem Haus auch. Der ganze Ort war auf den Beinen. Der ganze Ort? Ja, der ganze Ort. Aber vier liefen nicht hin zu Jesus, sondern die liefen weg von Jesus. Sie gehen hin zu ihrem Freund, der sich nicht selber zu Jesus bewegen kann. Sie haben nicht nur Jesus vor Augen, sondern sie haben vor allen Dingen ihren gelähmten Freund vor Augen. Gelähmt, das heißt unfähig, auf eigenen Beinen zu stehen, unfähig, selbstständig unterwegs zu sein, unfähig, sein Leben ohne Hilfe zu meistern. Selbst Krücken waren für diesen Gelähmten keine Hilfe. Er musste auf einer Matte liegend transportiert werden. Wenn er sich bewegen wollte, waren vier Freunde nötig. Das wünscht sich keiner. Und das wünsche ich keinem. Wo wären wir in dieser Geschichte? Wo sind wir heute im übertragenen Sinn? Mitten im Gewühl, nah bei Jesus, darauf aus, für uns selbst den besten Platz zu sichern? Ja, vielleicht sogar so unterm Einsatz der Ellenbogen, möglichst weit vorne? Oder haben wir einen Blick für Menschen, die von Jesus noch nichts gehört haben, nicht kommen können oder vielleicht auch gar nicht kommen wollen? Sehen wir unsere Mitmenschen, unsere Freunde, unsere Nachbarn, Arbeitskollegen? Was weißt du über sie, über ihr Leben, was sie begeistert? oder lähmt. Wir alle leben in so einem Beziehungsgeflecht. Und ich denke, ihr kennt das. Und ihr könnt da jetzt selber Beispiele dafür anführen, wie sich das gestaltet, euer Beziehungsgeflecht mit Familie und Hobby oder was auch immer. Wie viele Freunde hast du auf Facebook oder Instagram? Und vielleicht hast du das gar nicht, so wie ich. Aber frag mal bei deinen Kindern oder Enkelkindern nach. Und ich bin jetzt mal so frech und sag, wahrscheinlich ist kaum jemand von unseren Freunden gelähmt. Und ich freue mich, du bist die Lesmeister. Vorname weiß ich gerade nicht. Werde. Schön, dass du heute Morgen da bist. Und im Rollstuhl. Ja? Also, Entschuldigung. Genau. Und Entschuldigung, wenn ich dich jetzt als Beispiel verwende. Ja, genau. Keine Ahnung, wer von deinen Freunden im Rollstuhl sitzt und Hilfe braucht. Aber es gibt so viele andere Dinge, die einen sehr wohl gelähmt und außen vor lassen. Vielleicht kommt einer aus deinem Freundeskreis, aus einer kaputten Familie und sehnt sich nach Versöhnung und echtem Frieden. Vielleicht ist jemand unzufrieden mit seinem Körper, mit dem Sein, wie er ist oder sie, und sehnt sich nach jemandem, der ihn annimmt, so wie er ist. Vielleicht gibt es da auch ein Ereignis in deiner Vergangenheit, das sich blockierend und damit lähmend auswirkt. Vielleicht auch Probleme am Arbeitsplatz. Da fühlt sich jemand abgelehnt, abgeschoben, degradiert. Mein Sohn wird demnächst 32. Stellenabbau bei Bosch. Vielleicht ist einer mit Leid konfrontiert und hat die Freude am Leben verloren. Trotz Sonnenschein draußen alles nur grau in grau. Vielleicht gibt es bei jemandem schlechte Erfahrungen mit Kirche und Christen. Er oder sie wurde durch jemand anderes verletzt und ist jetzt enttäuscht über die Frommen. Und vielleicht ist auch jemand verzweifelt an der Frage nach dem Sinn des Lebens. Endstation Friedhof? Ist das alles, wofür ich lebe? Okay, auch das Gegenteil kann der Fall sein in deinem Freundeskreis, dass es da jemanden gibt, der schwimmt gerade so auf der Erfolgsspur. Tolles Leben. Schönes Eigenheim, prima Frau, nette Kinder, toller Job, Urlaubsreise. Der eigene Erfolg macht Glaube an Gott überflüssig. Wozu braucht so jemand Jesus? Wenn wir die Bedürfnisse und Vorbehalte unserer Mitmenschen kennen, dann können wir auf sie eingehen. Dieses Verhalten dafür, Freunde, soll Vorbild sein. Und was hilft uns dabei? Schlicht und einfach, fang an zu beten für deine Nachbarschaft, für deine Kontakte. Bete, Herr, schenk mir Augen für die Menschen, um mich herum. Die Menschen sehen, die du vorbereitet hast. Schenk mir Augen, schenk mir einen Blick, meine Mitmenschen so zu sehen, wie du sie siehst. Und darum ein zweites aus Überzeugung. Bring deine Freunde zu Jesus. Die vier wussten, ihr gelähmter Freund, den zu versorgen, den zu unterstützen, das war nötig, das war gut, aber das reicht nicht aus. Unser Freund braucht Jesus. Der muss zu Jesus. Und in ihrem Leben, da gab es eine Kraft, da gab es eine Motivation, da gab es eine Überzeugung, die sie vorantrieb, die sie einfach nicht ruhig sein ließ. Diese Motivation wird im Predigtext beschrieben. Da heißt es nämlich, als Jesus ihren Glauben sah, nicht den des Gelähmten, sondern der vier Freunde. Kann man Glauben sehen? Scheinbar, sonst würde das nicht dastehen. Bitte, Glaube ist nicht nur Privatsache daheim in deinen vier Wänden, sondern Glaube wird sichtbar durch dein Reden, durch dein Handeln, durch deinen Lebensstil. Die vier waren überzeugt, Jesus kann helfen, Jesus kann verändern, Jesus kann heilen. Und darum, der Gelähmte muss zu Jesus, allein zu Jesus. Oh, ich habe immer wieder mit der Technik Schwierigkeiten. Kannst du klicken? Danke. Bist du von dieser Aussage überzeugt? Ich hoffe, ich wünsche es. Als Jesus Nachfolger gibt es für mich keine wichtigere Person, keinen besseren Freund als eben Jesus. Ich habe ihn bereits durch meine Eltern und meine Großeltern kennengelernt. Sie haben ihn mir lieb gemacht. Und ich habe nicht nur die schönen Seiten meiner Eltern kennengelernt. Es gab auch genügend Gründe und Anlässe, wo ich mich über meine Eltern geärgert habe. Aber dennoch, sie haben mir Jesus lieb gemacht. Und dann war ich 15 Jahre alt. Und ich verrate euch, dass ich nächste Woche Geburtstag habe und dann 63 werde. Jetzt könnt ihr selber ausrechnen, wie lange das her ist. Da gab es einen Freund. Und dieser Freund hat mit mir gesprochen. Er hat mich zu Jesus geführt. Wir haben gemeinsam gebetet und an jenem Tag damals als 15-Jähriger habe ich mein Leben Jesus anvertraut. 48 Jahre ist das jetzt her. Da gab es nicht nur schöne Tage, da gab es auch von meiner Seite Versagen, Untreue, Schwierigkeiten. Aber es gab jeden Tag die Treue Gottes. Mein Freund, Jesus ist mein Freund. Und er ist größer, seine Freundschaft ist stärker als alles andere. Und darum bring deine Freunde zu Jesus. Und aus Überzeugung, lass dich von Schwierigkeiten nicht abhalten. Da kamen die vier, mit dem Gelähmten auf der Matte liegend, an den Hof. Und der Hof war übervoll und ein Durchkommen war nicht möglich. Da gab es die Jesus-Begeisterten, die waren alle da. Und da gab es die Jesus-Kritiker, die waren auch da. Und beide zusammen haben den Durchgang verstopft, verhindert, dass die vier durchkamen. Aber für sie geht nicht, gibt's nicht. Sie lassen sich nicht ausbremsen, auch vielleicht, sie waren vielleicht ein bisschen ausgebremst, aber sie wussten sich zu helfen. Ich finde es genial, diesen Weg übers Dach, kreativ. Sie decken das Dach ab, sie stören die Predigt von Jesus, sie sorgen für Unruhe und sie stellen vor allen Dingen Mut und Risikobereitschaft unter Beweis. Leben für meine Freunde erfordert Entschlossenheit und Wagemut. Ich behaupte, es ist immer einfacher, still zu sein und nicht von Christus zu erzählen. Es ist immer bequemer, still zu bleiben, wie ein Fisch. Und es gibt immer Gründe, warum gerade jetzt nicht der richtige Augenblick ist. Es gibt immer etwas anderes, das man gerade tun könnte. Aber wenn wir unsere Freunde mit Jesus in Beziehung bringen wollen, dann müssen wir dementsprechend reden, handeln, vorgehen und nicht aufgeben. Auch nicht vor Schwierigkeiten. Klar, es wird Situationen geben, da fällt es dir leicht, deinem Gegenüber von Jesus zu erzählen. Und das ist schön. Und dann gibt es Zeiten, in denen mir die Worte fehlen, wo ich mich völlig hilflos überfordert fühle, so als ob der Heilige Geist gar nicht vorhanden wäre. Kleiner Hinweis, er ist immer da. Er ist gegenwärtig, unabhängig davon, wie ich mich fühle oder welchen Eindruck ich auch habe. Jesu Verheißung gilt. Siehe, entdeck's, ich bin bei euch, ab und zu. Nein, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende, jeden Augenblick. Und darum sei bereit, Hindernisse zu überwinden. Sei bereit, mutig vorwärts zu gehen, anzuecken. Und gib nicht auf. Und wenn es sein muss, dann geh den Weg übers Dach. Ganz gleich, welche Hindernisse sich auch ergeben. Ich bin überzeugt, dass Lösungen möglich sind. Lösungen sind möglich. Darauf vertraue ich. Und dann aus Überzeugung. Lass dich von Jesu Wirken überraschen. Ich finde das bemerkenswert. Weder Jesus noch der Hausbesitzer, keiner der beiden regt sich scheinbar auf. Zumindest wird nichts davon berichtet, dass sich Jesus oder der Hausbesitzer geärgert haben über dieses Gestörtwerden, über die Sachbeschädigung. Nein, ich habe es ja schon angedeutet. Jesus sagt, als Jesus ihren Glauben sah. Die ersten Worte, die von Jesus dann berichtet werden, richten sich an den Gelähmten und die sind dann doch, finde ich, sehr überraschend. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wie, was? Also Jesus, hey, das ist doch offensichtlich, um was es hier geht. Der ist gelähmt. Was redest du von Sünde? Das mag ja vielleicht auch eine Rolle spielen, aber das eigentliche Problem ist doch was ganz anderes, oder? Der ist gelähmt. Blickst du das nicht? Warum brauche ich Jesus? Ist das körperliche Gesundheit, Lösung für schwierige Lebenslagen, Spaß am Leben? Jesus stellt mit seiner Aussage klar, dass es ein schwerwiegenderes Problem für uns Menschen gibt als körperliches Gelähmtsein. Jesus stellt dar, dass es ein Getrenntsein gibt von Gott und Mensch. Und darum kam er in diese Welt. Jesus hat nicht gesagt, ich bin gekommen, um die Welt etwas schöner zu machen, etwas friedlicher, etwas glücklicher, etwas harmonischer. Er hat erklärt, ich bin gekommen, um zu retten, was verloren ist. Gekommen, um Menschen, die ihre Beziehung zu Gott verloren haben, zu verändern und diese Beziehung mit Gott zu ermöglichen. Das ist der entscheidende und zugleich auch der provozierende Punkt, warum es Sinn macht, mit Menschen über Gott und Jesus zu reden. Sich selbst als bedürftig, als verloren, sündig zu sehen und zu erkennen. Wenn Jesus hier behauptet, dass er Schuld und Sünde vergeben kann, dann behauptet er damit, dass er sich selbst als Gott sieht. Und die Schriftgelehrten, sie hatten recht mit ihrer Behauptung, nur Gott kann Schuld vergeben. Ja, das stimmt. Das kann nur Gott. Nur für sie war Jesus ein Gotteslästerer. Für sie war Jesus der Mann aus Nazareth, aber nicht der Menschensohn, auch nicht der Gottessohn. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Er beweist seine Gottessohnschaft, indem er Sünde vergibt. Und ja, auch in dem, dass er den Gelähmten heilt. Aber bitte, lasst uns das größere Wunder entdecken. Das größte Wunder ist nicht, dass der Gelähmte gehen kann, sondern das größte Wunder ist, wenn ein Mensch mit Gott ins Reine kommt. Wie steht es um deine geistliche Gesundheit? Lass es dir heute Morgen zusprechen von Jesus. Meine Tochter, mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Und wir feiern jetzt gleich Abendmahl und du bist eingeladen, zu nehmen, zu essen, zu trinken, zu schmecken. Sein Blut, Jesu Blut, wäscht uns rein von aller Schuld und Sünde. Und da ist es nebensächlich, wie es körperlich um dich bestellt ist. Ich habe hier drei Fragen, mit denen ich schließen möchte. Was brauchen deine Freunde? Was hält deine Freunde ab, zu Jesus zu kommen? Und wo gibt es für deine Freunde einen Begegnungsort mit Jesus? Und das muss nicht als erstes die Griesbadgasse sein. Das könnte vielleicht auch dein Wohnzimmer sein oder dein Balkon, Terrasse, was auch immer. Ich möchte beten. Jesus, wie gut, wie einzigartig, dass du mich, dass du jeden von uns annimmst, so wie wir sind. Aber dass du uns verändern möchtest durch deinen Heiligen Geist, dass du uns reinigen, heiligen möchtest, dass du uns eben mit Gott versöhnen möchtest. Und ich möchte dich bitten für die kommende Woche, im Blick auf unser Beziehungsgeflecht, da wo wir in Kontakt mit anderen kommen, schenk uns die richtige Sicht, schenk uns Wagemut, und kreative Wege, um uns auf andere einzulassen. Und so führe und leite du uns. Und ich möchte dich auch immer wieder neu bitten für die Welt, in der wir leben. Jesus, du weißt um all die politischen Fragestellungen. Du weißt um die Dinge, die uns Angst einjagen. Und du weißt um die Kriegs- und Krisenherde dieser Welt. Herr, erbarme dich. Und schenk du Frieden. Äußeren, aber noch weit mehr den Frieden im Herzen. Danke für diese deine Gabe. Amen. Lasst uns weiter beten mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Wille komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und ich möchte euch den Segen zusprechen. Seid gesegnet mit dem Kreuz, das euren Tod durchkreuzt und euch Leben schenkt. Seid gesegnet mit dem Kreuz, das alle Zweifel durchkreuzt und euch Hoffnung gibt. Seid gesegnet mit dem Kreuz, das euren Schuldschein durchkreuzt und euch Zukunft verheißt. So segne euch der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.